Ja, ich habe das Thema schon angekündigt in der Begrüßung. Es geht um geistlichen Kampf. Und ich möchte eine kleine Serie beginnen und über geistliche Zusammenhänge sprechen, die uns in der westlichen Welt und Christenheit oft nicht oder kaum bewusst sind und die oft dazu führen, dass wir unwirksam sind, geistlich unwirksam sind oder uns die Freude an Jesus geraubt wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Gefahr, wenn wir schon länger mit ihm unterwegs sind. Und ja, darüber möchte ich heute sprechen. Vielen von uns ist wenig bewusst, dass wenn wir Christen werden, wenn wir zum Reich Gottes, sprich zu Jesus kommen, aus einem anderen Reich herausgerettet worden sind, nämlich aus dem Reich der Finsternis. Epheser 2 heißt es, ihr wart gefangen unter der Herrschaft jenen Geistes, der in den Lüften regiert. Also das ist jetzt ein bisschen altes Weltbild mit Lüften und so, aber es gibt andere Geister sozusagen. Oder Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Oder 1. Petrus 2, 9, der euch, Jesus, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also da gibt es verschiedene Mächte, verschiedene Reiche. Oder 2. Korinther 2 schreibt Paulus im Zusammenhang mit der Notwendigkeit zu vergeben, dass die Gemeinde sich nicht von Satan übervorteilen lassen soll. In den Evangelien lesen wir immer wieder von solchen Konfrontationen des Reiches Gottes mit dem Reich der Finsternis. Wenn Jesus sagt, die Jünger sollen Dämonen austreiben, dann heißt es eben bei der Verkündigung des Evangeliums, geht es nicht einfach um eine rationale Sache, dass wir Leute überzeugen von der Wahrheit des Evangeliums, sondern es geht um einen Kampf von Mächten. Wir erleben das ja, dass wir unsere Mitmenschen, die Gott nicht kennen und die überhaupt keinen Zugang haben zu ihm, nicht überreden können. Das geht einfach nicht. Wenn die damit nichts anfangen können, dann ist das wie so eine Mauer und wir können die nicht überwinden. Das ist jedes Mal ein Wunder, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand Jesus kennenlernt. Es ist eine Offenbarung von oben. Das ist dann ja auch immer toll, wenn es dann jemand erlebt und sagt, das und das habe ich erlebt und so ist mir Gott begegnet. Und wir stehen davor und sagen, wow, aber das können wir nicht machen. Und manchmal ist das wie verrammelt und es tut sich nichts. Es ist mehr als eine Überzeugung im Kopf oder so, das reicht nicht, das geht nicht. Und Jesus sagt, ja, es geht da um einen Kampf. Die Bibel spricht davon, dass es geistliche Mächte gibt, die gegeneinander kämpfen. Früher war das Menschen völlig klar, weil sie haben die Mächte der Finsternis oft sehr, sehr massiv erlebt, sehr offensichtlich. Es ist auch in vielen Kulturkreisen, in Afrika oder in Asien, ist es den Menschen völlig klar, dass sie mit Mächten zu tun haben. Und wir als Kinder der Aufklärung haben davon keine Ahnung mehr. Nun möchte ich das Rad nicht zurückdrehen, darum geht es auch gar nicht. Und es kann sein, dass jemand jetzt hier sitzt und sagt, ey, bin ich hier im Mittelalter gelandet? Was erzählten die da? Ist ja ein bisschen antiquiert. Es geht nicht um irgendein Weltbild von oben und unten und Scheibe und sonst was, sondern es geht um die unsichtbare Welt, die wir oft nicht wahrnehmen, wo wir oft keinen Zugang haben, aber in dieser unsichtbaren Welt findet auch ein Kampf statt. Und wir wundern uns oft, dass es so mühsam ist und wir so wenig Kraft haben, durchzudringen und so viele Niederlagen in unserem Leben als Christen auch erleben. Und wenn wir das Bewusstsein nicht haben, dass es da um einen Kampf geht zwischen Mächten, dann versuchen wir alles auf menschliche Weise und aus unserer menschlichen Kraft herauszuarbeiten. Und dann wird es mühsam und dann erleben wir nicht viel von der Kraft Gottes. Und es ist doch erstaunlich, dass in diesen Erdteilen oder Ländern, die weniger von der Aufklärung erwischt worden sind, auch wenn da Deutsche hingehen als Christen und Einsätze machen, einfach Heilungen geschehen. Wir hatten jetzt am Wochenende eine Frau da, die kommt aus einer neuen Vineyard Hochstetten und die fährt ständig nach Afrika, hat da einen Ruf dafür, verkündet das Evangelium und die erlebt dann ständig Heilungen. Also krasse Sachen von Blindheit, wo die Augen zermatscht sind und auf einmal klar werden oder richtige Puckel, wie in der Bibel, ne? Wo die Frau, die so einen Puckel hat, aufgerichtet wird und das erlebt sie dort. Ich habe sie gefragt, erlebst du es in Deutschland auch? Und da sagte sie, ja, aber nicht so stark. Aber das passiert heutzutage und da kommen Menschen zum Glauben, weil sie die Macht Gottes erleben. Und eine massive Macht bei Krankenheilung, bei Totenauferweckung, Dämonenbefreiung. Für uns ist das recht suspekt, oft Gott so massiv zu erleben. Und wir erleben ihn oft so innerlich, innerpsychisch. Ist auch gut, brauchen wir auch. Ist wertvoll. Aber es ist nicht alles. Und wir sind in der Gefahr, das andere immer wieder zu verlieren. Ich auch. Aber wenn wir wissen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen Mächte und Gewalt, dann brauchen wir andere Waffen. Nicht menschliche, sondern geistliche. Dann brauchen wir eine andere Kraft, nämlich nicht unsere menschliche, sondern geistliche. Dann brauchen wir anderen Schutz, nämlich nicht menschlichen, sondern geistlichen. Und das ist so anders, als unser menschliches Denken es kennt. Zum Beispiel Waffen. Waffen, also es hört sich so martialisch an. Geistliche Waffen sind echt anders als unsere menschlichen. Ich komme da irgendwann noch drauf, aber ich sage es jetzt einfach mal so kurz. Zum Beispiel Gebet ist eine geistliche Waffe. Lobpreis ist eine geistliche Waffe. Wort Gottes ist eine geistliche Waffe. Bestimmte Verhaltensweisen sind geistliche Waffen, nämlich vergeben. Vergeben und um Vergebung bitten ist eine geistliche Waffe. Danken. Das sind alles geistliche Waffen, so ganz anders. Da geht es nicht gewaltmäßig zu, sondern sind ganz andere Dinge. Die Kraft, die geistlich ist, das ist nicht unsere Manpower oder Womanpower, sondern Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Und der Heilige Geist ist uns eben nicht gegeben, damit wir eine schöne Zeit haben und ein bisschen zittern oder so ein schönes prickelndes Gefühl haben, sondern das ist die Substanz. Das ist nicht der Zuckerguss, sondern die Substanz unseres geistlichen Lebens. Das ist die Kraft. Und wenn wir spüren, dass der Heilige Geist nicht mehr so stark in uns ist, sind wir eingeladen, uns auszustrecken. Oder Schutz, der geistlich ist, ist zum Beispiel das Gürten mit der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens. Das kommt mal später in der anderen Predigt. Helm des Heils, Epheser 6, alles diese Dinge, die da stehen. Und dann heißt es auch, für geistlichen Schutz haben wir dann, wenn wir dem Teufel keinen Raum geben und wenn wir keine Tür für ihn öffnen, keine Anrechte in unserem Leben geben. Und darum soll es heute gehen. Was sind Einfallstore für den Teufel in unserem Leben? Wo geben wir ihm Anrecht zu bestimmen oder positiv ausgedrückt, wie kriegen wir geistlichen Schutz? Ist ja jeweils die andere Seite der Medaille, die eine und die andere. Wir können auch sagen, wo sind die Einfallstore für destruktive Mächte in unserem Leben? Destruktivität, zerstörende Dinge. Es gibt Dinge, die zerstören uns. Erstens, unvergebene Schuld ist ein Einfallstor für widergöttliche Mächte. Und umgekehrt, durch durch Bekennen und um Vergebung bitten, bekommen wir geistlichen Schutz. Paulus sagt das in Römer 6, wenn wir unsere Glieder der Sünde zur Verfügung stellen, werden sie zu Waffen der Ungerechtigkeit. Wenn wir sie Gott zur Verfügung stellen, werden sie zu Waffen der Gerechtigkeit. Wir haben die Wahl. Luther hat übrigens gesagt, wir sind Reittiere. Wir werden immer geritten, entweder von Gott oder vom Gegenteil. Wir können uns entscheiden. 1. Johannes 1, 5 bis 6. Sünde trennt uns von der Gemeinschaft mit Jesus ab und verfrachtet uns in Finsternis. Bekenntnis der Sünde reinigt uns und bringt uns aus der Finsternis ins Licht und in die Gemeinschaft mit Jesus und in die Gemeinschaft miteinander. Jesaja 59, das lese ich mal vor. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das ist ein hartes Wort. Aber es kann auch sein, dass wir Gott nicht hören, weil wir unvergebene, unbekannte Sünde in unserem Leben haben. Und er lädt uns ein, gewissenhaft zu sein und unsere Sünde zu bekennen und nicht mit uns herumzuschleppen. Es ist, wenn wir im Neuen Testament lesen, wann der Heilige Geist sie besonders erfüllt. Es war zum Beispiel Pfingsten so, da hieß es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und inhaltlich jetzt, Moment, ich finde es auch direkt so. Ja, tut Buße, also kehrt um und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also der Zusammenhang von Bekenntnis, von Schuld und Heiligen Geistempfang ist ganz direkt im Neuen Testament. Zweitens, ungeheilte Verletzungen und verwundet sein sind ein Einfallstor für den Teufel. Epheser 4, 27 folgende. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was aufbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Bitterkeit und Grimm kommen aus Verletzung. Wir werden bitter, verbittert, wenn wir verletzt worden sind. Und wir werden alle verletzt. Und wir erfahren alle Ungerechtigkeit. Es gibt so viel Ungerechtes in unserer Welt. Und wir erfahren es auch oft. Es gibt Leute, die werden gemobbt, das ist ungerecht ohne Ende. Es gibt zurückgesetzt werden und andere werden bevorzugt, das ist ungerecht. Und es gibt all sowas. Aber wenn wir darin beharren und uns sozusagen dieses Jammern angewöhnen und grollig und grimmig und wie heißt es hier, grimmig, ja, bitter werden, dann öffnen wir dem Teufel Tor und Tür, dass er uns noch mehr da hineinzieht und es immer schlimmer wird. Wir sind als verletzte Menschen, verletzbare Menschen und wir verletzen wiederum andere und werden hart und rebellisch. Bitterkeit, Groll, Rache, Selbstmitleid, das sind die Folgen. Und wir beleidigen damit den Heiligen Geist und geben dem Teufel Raum. Ein verletzter Mensch ist gegenüber Gott wie ein Eimer mit Löchern. Da kann man Liebe reinkippen. Liebe, Liebe, Liebe. Und die fließt immer wieder unten weg. Und dann kommt ein kleiner Anstoß von Ablehnungsempfindung. Und das ist schon wieder die Katastrophe. Und dann fließt die Liebe unten durch. Und wir kriegen diesen Eimer nur zu, indem wir unsere Verletzungen heilen lassen. Das geschieht wiederum durch Vergeben und durch Heilung. Einige kennen noch John Molinde, ein Gebetskämpfer aus Uganda, und einige von seinen Gebetskämpferinnen, die waren mal bei uns, als wir noch in der Pelé-Serker-Straße waren, da hatten wir jeden Abend Gebetssessions, und da ist ganz viel passiert. Und er sagte, also John Molinde, ein schwarzer Mensch aus Afrika, aus Uganda, erzählte auf einer Tagung ein sehr eindrückliches Beispiel. Er sagte, er war nach Südafrika eingeladen, und in Südafrika, obwohl die Apartheid abgeschafft ist, gibt es noch viel Ungerechtigkeit. Es gibt einfach Ungerechtigkeit zwischen Schwarzen und Weißen weltweit. Und er sagte, als ich dahin kam und das gesehen habe, als schwarzer Mensch, hatte ich die Wahl. Lasse ich Gefühle über diese Ungerechtigkeit, die ich erlebe, rein in mein Herz oder nicht? Und Gott sagte ihm, schütze deine Gefühle. Schütze deine Gefühle. Es wäre so leicht gewesen, zornig zu werden als Schwarzer über die Weißen. Und Zorn, den wir nicht mit Gott klären, also wir dürfen zornig sein, das ist keine Sünde. Aber wenn wir dadurch bitter werden, dann wird es Sünde. Wenn wir dann es in uns reinfressen, wird es Sünde. Wenn wir diesen Zorn nicht zu ihm geben, mit ihm, so wie die Klagepsalmen, ne, da sind ja auch zornige Leute, den sollen wir nicht runterschlucken. Aber wir sollen ihn mit Gott klären. Und er hatte die Wahl, diesen Zorn in sich aufzunehmen und diesen Zorn sich auffressen zu lassen. Und diese Verletztheit öffnet dem Feind die Tür. Es kann auch ein Gefühl gegenüber Gott sein, dass wir zornig sind über das, was er in unserem Leben zugelassen hat. Auch das dürfen wir mit ihm klären. Das dürfen wir. Dazu lädt er uns ein. Aber wir sollten es nicht in uns hineinfressen. Denn das ist eine offene Tür für den Feind. Dann hat er es geschafft, Misstrauen zu wecken in uns gegen ihn und gegen seine Liebe. Es gibt auch körperschaftliche Verwundungen. Ganze Gemeinschaften, Städte, Länder, Generationen können durch Ungerechtigkeiten verletzt worden sein. Und es ist auch ein offenes Tor für den Feind Gottes. Unterdrückte Minderheiten sind körperschaftlich verletzt. Von Kriegen niedergemacht und besiegte Völker sind verletzt. John Molinde sagte damals, Deutschland ist ein schuldiges und ein verletztes Volk. Beides. Wir haben Ungerechtigkeit, schreckliche Ungerechtigkeit in diese Welt gebracht. Und wir sind, also jetzt immer unsere Vorfahren, zutiefst verletzt worden, als dann diese ganzen Bombenhagel kamen über diese Städte und so viele Zivilisten umkamen, Feuersturm in Dresden und all dieses. Unsere Eltern, Großeltern sind zutiefst verletzte Menschen, traumatisiert. Viele, viele. Und das erklärt vieles in unserem Land, dieses geistliche Zusein. In den meisten Ländern ist mehr Offenheit für Gott. Es gibt so viele Menschen, die interessieren sich überhaupt nicht für Gott. Die haben gar keinen Draht. Es könnte solche Ursachen haben. umgekehrt, was uns dann Schutz gibt und was uns offen macht für ihn, wenn wir Heilung suchen für unsere verwundeten Seelen. Aber es ist nötig. Drittens, Götzendienst ist ein Einfallstor für den Feind. Götzendienst hat jetzt nichts zu tun mit hölzernen Statuen oder Ähnlichem. Götzendienst liegt dann vor, wenn wir etwas anderes in unserem Leben mehr verehren als Jesus. Wenn wir andere Prioritäten haben als er. Ein massiver Götze unserer Welt ist das Geld. Jesus bezeichnet das Geld, wo es zum Götzen geworden ist, als Mammon. Es ist personifiziert. Mammon ist wie eine personale Macht. Und sagt ganz deutlich, wenn wir dem Geld dienen, ist es eine Macht und dann ist es ein Götze. Es gibt ja diesen Spruch, Geld regiert die Welt, und das ist ja so. Geld hat mehr Macht als alle unsere Politiker zusammen. Es ist so himmelschreiend, was da passiert mit dem ganzen Waffenhandel und dem Zeug, damit die Waffenindustrie Geld kriegt. Es geht da nur ums Geld. Und dann liefern wir Waffen in die schlimmsten Länder. Das ist fürchterlich. Geld regiert das Leben reicher Menschen oft, weil sie sich nur darum kreisen, dass sie dieses viele Geld, was sie haben, nicht verlieren. Und dass sie es gut anlegen. Geld regiert das Leben armer Menschen, weil sie ständig darum kreisen, dass es reicht. Und Jesus lädt uns ein, das Geld dem Reich Gottes unterzuordnen. Und damit wird die Macht des Mammons gebrochen. Durch Geben werden wir frei von der Macht des Mammon. Wir sollen uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, sagt Jesus. Das macht uns frei. Es gibt Freude im Heiligen Geist. Ich erinnere mich da an eine Predigt von Christoph Heselbart, auch so ein alter Vater, Geist im Glauben, der auch in der Pelisserkerstraße damals war, mal zu einer Tagung. Und er hat gepredigt über das Geben. Ich weiß nicht, einige von euch waren dabei. Du warst bestimmt dabei, Beate, ne? Vielleicht auch du, Günther, ich weiß es nicht. Vielleicht ihr beide, Lutz und Brigitte. Schon lange her. Vielleicht auch ihr beide, Ute und Winfried. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es brach ein Lachen unter uns aus, als er über Geben gepredigt hat. Da haben einige Leute sich kriselig gelacht im Heiligen Geist. Und es war dieser Freiheitsstoß, Befreiungsschlag, der darüber kam in dieser Predigt. Und die meisten hören nicht gerne Predigt übers Geben. Die sagen, na, komm mir bloß nicht zu nah, das ist meine Sache. Nee, ist nicht meine Sache, seine Sache. Und er möchte uns befreien. Was beherrscht mein Leben? Woran denke ich zuletzt vor dem Einschlafen als erstes, wenn ich aufwache? Es können auch gute Dinge zum Götzen werden. Also Geld ist ja auch ein gutes Ding, ne? Also es ist keine Art was dagegen, dass jemand reich ist. Es ist super. Ich finde es toll, wenn Leute reich sind und dann vielleicht 90% ihres Geldes ins Reich Gottes geben können. Das ist wunderbar. Ja, die brauchen dann nur 10%. Ja, das ist doch toll. Was kann man damit alles Gutes tun? Also von daher, wir dürfen reich werden, klar. Aber es ist seins. Es ist seins. Was können wir alles machen, wenn wir ein paar Hunderttausende hätten? Wäre doch wunderbar. Ja. Also was beherrscht uns? Es können gute Dinge sein. Abraham sollte ja Isaak opfern. Ihr kennt die Geschichte. Wahnsinn, das war der Sohn der Verheißung. aber auch etwas, was wir lange erbeten haben, kann für uns zum Götzen werden. Und ich glaube, deshalb sollte er Isaak opfern. Er hat ihn ja dann gerettet, als er schon auf dem Altar lag, der Isaak. Aber Abraham war bereit, seinen Sohn der Verheißung zu opfern. Offensichtlich war er zum Götzen geworden. Manchmal sind lang ersehnte Kinder, die werden wie zu Götzen. Lang ersehnte Partner können Götzen werden. Ein Beruf kann zum Götzen werden. Alles kann zum Götzen werden. Alles. Ein Hobby kann zum Götzen werden, hat die Ingrid gestern noch drüber gesprochen. Ja, was ist das, was uns antreibt? Was ist es, woran wir denken, woran wir hängen? Durch jeden Götzen, der geht, kommt mehr Freiheit und Freude in unser Leben. Und es kann alles unser Götze sein. Und es ist uns aber auch alles gegeben, damit wir uns dran freuen. Als ich jugendlich war, war mein Reiten, das war mein Götze, das war mein Lebensinhalt. Total, ich habe über nichts anderes gesprochen, ich habe keine anderen Bücher gelesen. Ich war in den Ferien jeden Morgen ganz früh im Reitstall, damit ich nachmittags eine Stunde umsonst kriegte für die Arbeit, die ich gemacht habe. Das war mein Götze. Als ich zum Glauben kam, habe ich es aufgehört. Wirklich aufgehört. Ich reite wieder, aber es ist nicht mehr, es hat einen völlig anderen Stellenwert. Ich freue mich jetzt dran und es ist super und ich freue mich an dem Sport, aber es ist kein Götze mehr. Es ist kein Götze. Ich kann es auch lassen. Und das ist einfach so der Unterschied. Wir dürfen alles Gutes machen. Also Schönes, das ist ja was Schönes mit Tieren. Ein Hund kann ein Götze sein. Und es kann unsere Freude sein. So ein kleiner oder größerer, mit dem wir dann spazieren gehen, ist wunderbar. Aber wenn er uns daran hindert, für das Reich Gottes zu sein, kann er ein Götze sein. Alles kann Götze sein. Ja, wie kriegen wir Schutz und Freiheit, indem wir diese Götzen stürzen? Ein weiteres Einfallstor, okkulte Praktiken, Selbsterlösungsreligion, Magie, Wahrsagerei, Esoterik, Astrologie geben dem Feind rechtmäßige Anrechte in unserem Leben. Viele Menschen suchen Jesus und empfinden, dass sie immer wieder gebremst werden und nicht weiterkommen, keine Freude erleben, immer wieder dieselben Schwierigkeiten bekommen. Und wenn diese drei Punkte klar sind, Schuld, Verletzung, Götzendienst, könnte es sein, dass da irgendwas Okkultes in unserem Leben mal war. Eine Teilnahme an einer spiritistischen Litzung, der Besuch einer Wahrsagerin, die Meditation eines Mantras, das zieht uns alles weg von Jesus. Es gibt noch eine Fülle anderer Dinge. Viele sagen, das ist doch harmlos, hat doch mal Spaß gemacht. Oder wenn es funktioniert, muss ja Gott dahinter sein. Der Teufel ist ein Vater der Lüge. Und der lügt uns an. Manche dieser Leute, die das machen, sagen ja auch, das ist Gott, der dahinter ist. Aber wenn wir dann fragen, ist es denn Jesus, dem du folgst, ist es dann nochmal anders. Ja, das ist Irreführung. Okay, den letzten Punkt lasse ich jetzt erstmal weg. Wie kommen wir davon los? Durch ein Bekenntnis von Schuld. Und es ist Gottes Güte, die uns dahin führt, nicht irgendein Druck. Gottes Güte. Er überführt uns, er setzt uns nicht unter Druck. Durch Lossagen, Trennung, Freispruch von diesem Okkulten und Trennung von all dem, was uns da von Gott weggezogen hat. Ja, lasst uns das einfach alles zur Kenntnis nehmen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Wie bekommen wir Schutz durch Bekenntnis unserer Sünde, durch Heilung unserer Verletzungen, durch den Sturz unserer Götzen, durch Trennung von okkulten Praktiken. Und den letzten Punkt, den ich weggelassen habe, das war jetzt Einordnung in den Leib Christi. Paulus sagt, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wir haben übrigens ein Seelsorgeteam in unserer Gemeinde. Wenn ihr gemerkt habt, dass da irgendwas ist, wo ihr Hilfe braucht, ihr könnt euch natürlich an einen Christen eures Vertrauens wenden, wo ihr wisst, den überfordern wir damit nicht, der hat da Ahnung, der oder die. Aber wir haben auch ein Seelsorgeteam, wir haben ein Gebetsteam, gleich auch nach dem Gottesdienst, da könnt ihr hingehen, wenn ihr denkt, boah, da ist sowas, da möchte ich gern sofort von frei werden. Und wir haben auch Menschen, die bereit sind, angesprochen zu werden. Die Christina Moltmann leitet das ganze Team und da kann man sich dran wenden. Und da gibt es Menschen, die da ansprechbar sind. Jesus, ich danke dir, dass du uns Freiheit geben willst von all den Dingen, die uns wegziehen von dir. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns zeigst, wo wir Anrechte haben, die uns Kraft rauben, Anrechte für den Teufel, die uns Kraft rauben, die uns Kraft nehmen, die uns nicht fruchtbar sein lassen, die uns immer wieder runterziehen, dass wir es erkennen, die Wahrheit macht uns frei, sagst du. Ich bitte dich um diese Wahrheit, ich bitte dich um diese Überführung von dir und ich bitte dich um dein Wirken und dass wir es dann auch gerne tun. Und als deine freigesetzten Kinder und deine freigesetzten Könige und Priester und Propheten wirksam sein können in unserem Leben und in unserer Umgebung. Amen.